wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Die Conny und ich, wir haben uns heute Morgen mal zu so einem ganz, ganz spontanen Live getroffen, verabredet. Ich habe nämlich im Moment ja auf meinem Kanal das Thema Wissenschaft oder Pseudowissenschaft, weil ich mich immer so unglaublich schön darüber ärgere, was ich mir auf Social Media so angucke, und habe mir in den nächsten Tagen und Wochen ein paar kompetente Leute hier in den Podcast, in den Podcast eingeladen, um das Thema Wissenschaft oder Pseudowissenschaft in der Pferdewelt einmal für euch zu beleuchten. Und heute macht die liebe Conny den Anfang. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Conny, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mich direkt schon wieder geärgert. Ich habe mein Facebook aufgemacht. Ich habe dir vorhin die Fotos schon gezeigt. Direkt schon wieder. Ich weiß, es ist auch ein Fehler, ne? Nicht morgens aufstehen und als erstes Social Media haben. Ist blöd. Anfängerfehler. Und was ich gesehen habe, ist ein Pferd mit einem Vorherbild, das auf dem Vorherbild schlecht dastand und auf dem Nachherbild genauso schlecht dastand, aber dicker war. Und durchaus kompetente Menschen haben sich darüber gefreut. Wow, wie großartig hier dieser Trainingserfolg war. Und was füttern wir jetzt? Nein, Spaß beiseite. Aber das ist ja genau das Thema, mit dem du dich auch sehr viel beschäftigst und sehr viel Aufklärungsarbeit bei Pferdebesitzern leistest, auf Messen, in Podcasts, in Online-Kursen. Ihr habt eine neue Videoakademie, die ich sehr empfehlen möchte an der Stelle, wo man sich auch ein bisschen erkundigen kann, ob das jetzt haltbar ist oder nicht haltbar ist. Wo fangen wir denn an, Conny?
Ah, vielleicht fangen wir genau bei dem Pferd an, worüber du dich aufgeregt hast. Also erstens morgens beim Frühstück kein Instagram aufmachen, das ist keine gute Idee. Ich ertappe mich da aber auch. Und ich versuche dann auch tatsächlich, wenn ich sowas sehe, mich nicht aufzuregen und immer denke, ach herrje, aber dann bin ich auf der anderen Seite mal froh, weil mein Job dann einfach immer noch besteht. Also ich habe ja sehr viel Spaß dran, das heißt Spaß. Es macht mir sehr viel Freude, Wissen zu verbreiten. Und natürlich kommt das auch so ein bisschen damit einher, dass ich so viel zu tun habe in dem, ja, es gibt halt so viel Krimskrams, da einfach, wo Thesen als nicht als Thesen postuliert werden, sondern als ist so. Und das ist sicherlich eins der Hauptprobleme, dass wir heute einfach ungefiltert durch Social Media in jeglicher Form ungefiltert Zeug kriegen, was auf uns einprasselt, was auch unser Gehirn überlastet schon mal, wo man wirklich, wirklich trainiert sein muss oder sich trainieren muss, kritisch mit Infos umzugehen. Und gerade jetzt bei dem Beispiel, was du gebracht hast mit dem Pferd, was vorher dünn war und schlecht trainiert und jetzt auf magische Weise so gut aussieht, aber einfach nur dicker ist, weil Muskeln wachsen einfach gar nicht so schnell und die Leute erwarten ja auch immer, dass jedes Pferd aussieht wie ein Kataloghengst, ja, ohne tatsächlich auch wahrzunehmen, dass Pferde auch durchaus von sich aus mal kantig sein müssen und dass runde Hintern zwar hübsch anzugucken sind, aber in vielen Rassen ja auch einfach gar nicht Rasse gewollt sind. Also das geht nicht. Und natürlich kann man das in kürzester Zeit anfüttern. Ja, also ich habe überhaupt technisch gesehen, können wir jedes Pferd in wahnsinnig kurzer Zeit einfach fett füttern und dann ist die Silhouette schick. Wir haben einen schönen Hals, einen schönen Rücken, einen schönen Hintern.
Breit auf jeden Fall.
Ja, ne, und rund und weich. Die Silhouette wird dann weich, ne, sieht ganz toll aus. Und vielleicht ist das Pferd auch happy, weil es den ganzen Tag essen darf. Aber das hat am Ende des Tages natürlich nichts mit Trainingszustand unbedingt zu tun. Wirklich ein Pferd aufzubauen, egal wie, braucht Jahre. Das ist bei Menschen doch auch so, wenn wir uns Humansportler angucken, die jetzt wirklich, ich sag mal, eine gewisse Sportart ausführen, bis die Muskulatur so ist, dass sie wirklich, also wirklich exzellent in dem sind, was sie tun, also diese Menschen, bis wirklich eine Exzellenzstufe erreicht wird, das braucht doch Jahre. Und das geht nicht mit hoppla hopp mal eben schnell, zappi zappi, Reha-Training 3 Wochen und tada, fertig. Und ich meine, da lebt natürlich auch eine ganze Branche von. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ich glaube, das ist auch eins der Probleme. Da lebt eine ganze Branche von. Und das glauben viele Leute, dass wenn ich jetzt hier irgendwie 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen Reha-Sport mache, dann ist mein Pferd rehabilitiert und piaf marsch, jetzt geht's los. Aber so läuft's nicht. Auch nicht, wenn ich das teure Zusatzfutter für 300 € kaufe. Das
Richtig.
Wird nichts.
Ja. Also es wird vor allem nicht so schnell, natürlich auch. Man kann mit Futtermitteln ja auch viel Gutes tun. Ein Pferd, was schlecht ernährt wird, profitiert immer von einer guten Ernährung. Da machen wir uns nichts vor. Und es gibt natürlich auch viele Zusätze, auch wenn die wissenschaftlich nicht so 100% untersucht sind, wo wir doch vermuten, dass es einfach im Feld dann doch was ganz Gutes zumindest bewirken kann oder unterstützend wirken kann, auch wenn die Forschungsdecke ein bisschen flach ist. Wichtig ist, dass man das halt auch mit kommentiert, dass die Forschungsdecke flach ist und dass im Zweifel zwar nichts passiert, außer dass der Geldbeutel leerer ist und das Pferd ein glänzendes Fell kriegt. Immerhin.
Immerhin, das ist schon immerhin.
Wir wollen ja auch nicht lästern. Aber tatsächlich, ich glaube, was das Ganze ganz stark befeuert, also diesen kompletten Markt, ist, dass einfach keine Geduld mehr da ist. Und dass also erwartet wird, dass ein Pferd sich in 3 Wochen von einem Sehnenschaden erholt oder dass ein Pferd, was einfach auch vom Exterieur her nicht ideal gebaut ist, was einfach Schwachstellen hat, von jetzt auf gleich, tada, Black Beauty ist. Und aber das wird halt nicht. Wir sind ja auch nicht alle gerade gewachsen und alle perfekt für alles geeignet. Und also auch unsere Genetik gibt einfach gewisse Dinge vor, genauso wie die Pferdegenetik gewisse Dinge vorgibt. Und ich glaube, da diese Erwartungshaltung dem Pferd gegenüber ist manchmal viel zu hoch. Und ja, die fehlende Geduld. Ja, dass weder also ein Trainings Problematik noch eine Ernährungsproblematik so pop weg ist. Also wir sehen das in den Therapien, wenn wir Pferde abspecken, ganz häufig, dass erwartet wird, dass ein Pferd, was 150 Kilo Übergewicht hat, morgen schlank ist. Und dann sind die Leute mal total erschüttert, wenn das nicht funktioniert oder das Pferd dann todkrank wird, weil sie es versucht haben, das runterzuhungern. Doch da fehlt manchmal einfach so die Gleichmut und ja die Geduld, das einfach auch mal ja brauchen kann, ja, und dann man so ganz oder gemütlich zwei. Oder zwei, ne, und dann aber man ganz gemütlich auch dranbleiben muss, ne, also wirklich ganz langsam das aufbaut, also das Pferd aufbaut und das Gewicht abbaut, das ist halt auch etwas, vielleicht ist das ein Problem unserer Zeit, ne, dass alles schnell sein muss, aber es ist kein guter Ratgeber, in keinster Weise.
Jetzt hast du hier 2 Themen aufgemacht gleichzeitig. Einmal das Dranbleiben und auch gerade wenn wir jetzt in deinen Bereich der Fütterung gehen, dann ist ja auch, wenn wir über Adipositas reden, das Nachjustieren wichtig. Mhm. Dass wir nicht mit der Ration, mit der wir anfangen, irgendwie aufhören. Das ist ja nicht das Endziel, sondern da muss man ja dranbleiben und den Abnehmprozess auch begleiten, Stück für Stück. Und auf der anderen Seite auch den Trainingsprozess begleiten. Das zweite Thema sind die schnell verfügbaren Informationen über Social Media, die eben oft auch, ich finde, sehr irreführend sind. Also ich erlebe ganz, ganz viele sehr, sehr bemühte Pferdebesitzer, die ein Problem haben, aus diesem Wust an Informationen überhaupt herausfiltern zu können, was ist denn davon jetzt hier irgendwie Quatsch und was ist denn davon jetzt etwas, was mich in die richtige Richtung leiten kann oder wo ich mich orientieren kann. Und die geben manchmal Tausende von Euros aus für einen schlechten Ratschlag.
Ja.
Und du zuerst.
Ja, und ich glaube auch, dass das also dass das etwas ist, was was durch diese Informationsflut erzeugt wird. Also das ist einerseits die kognitive Überreizung der Menschen. Wir sehen ja unglaublich bemühte, aber wahnsinnig verzweifelte junge Frauen. Mhm. Und das ist etwas, was mich emotional extrem, extrem berührt.
Mich auch,
diese Angst, die dann da ist. Und ich versuche immer dazu zu motivieren, kritisch zu sein, kritisch zu hinterfragen, aber nicht negativ zu werden und nicht böse. Also ich sehe es auch bei vielen Kollegen, die dann irgendwann so verbittert sind und so, ich will nicht sagen verzweifelt, aber wirklich zynisch werden, zynisch und verbittert. Und halt auf der anderen Seite die Besitzer, die sich so viel Sorgen machen, dass ich immer so, ich frage mich dann immer, wie kriege ich erklärt, dass man einfach kritisch sein kann und auch sich das antrainieren muss, kritisch zu sein, Informationen zu hinterfragen, auch mal zu fragen, ist das eine These oder ist das belegt? Und wenn das belegt ist, ja, mit was? Einfach auch, um diese Angst den Leuten zu nehmen, dass sie selber loslaufen können und selber entscheiden lernen. In einfachem Ausmaß, ohne dass sie dann noch irgendwie 120 Semester studieren müssen. Und dass sie einfach erkennen können, ist das Wunst oder ist das gut, was wir da lesen? Ja? Dass halt auch nichts absolut ist. Viele Besitzer suchen immer so nach der absoluten Quickfix-Lösung und das gibt es einfach nicht. Das gibt es aber in keinem Gewerk. Nichts ist absolut in der Wissenschaft und im Pferdebereich sowieso nicht, weil wir haben es einfach mit lebenden Organismen zu tun, namens Pferden und Menschen. Und da gibt es einfach auch keine Pauschallösung manchmal, sondern es ist ja extrem abhängig auch vom Umfeld, vom Ziel, vom Pferd, vom Menschen. Aber dieser kritische Umgang, das ist etwas, was was fehlt und was in unserer unglaublich schnelllebigen Informationswelt auch wirklich schwierig ist zu etablieren. Aber es ist ja auch mein Tageswerk, das darf man nicht vergessen, ich habe da sehr viel Spaß dran, sowas einfach die Angst zu nehmen, weil das ist auch so eine Triebfeder von mir, dass ich morgens aufstehen kann und sage, okay, oder abends ins Bett gehen kann und sagen, okay, ich hatte heute eine Begegnung mit einer Pferdebesitzerin oder auch einem Pferdebesitzer und konnte auch ganz viel Angst nehmen. Und das Leben ein bisschen schöner machen für alle Beteiligten. Das ist natürlich cool. Da freue ich mich immer sehr. Ja.
Aber das ist das, was wir versuchen jetzt ein bisschen mit dieser Podcast-Serie auch anzustoßen und zu sagen, wo können wir uns denn gute Informationen holen und wo können wir für den Hausgebrauch, jeder in seinem Bereich, du für den Bereich Fütterung, Frauke wird uns noch ein bisschen was zur Biopsychologie erzählen. Da ist ja auch ganz viel Dummfug auf dem Markt. Das ist sehr schön. Sehr schön. Ich werde noch was zum Thema auch Körperarbeit und Osteopathie machen. Also so ein bisschen gucken können, woran kann ich mich entlanghangeln, damit ich vielleicht, bevor ich 20.000 Euro ausgegeben habe, feststelle, meinem Pferd tut das gerade nicht gut. Und in der Fütterung gibt's, glaube ich, ein paar, ja, was heißt relativ einfache, aber ein paar Ideen, wo ich zumindest mich schon mal orientieren kann und sagen kann, sind das falsche Freunde oder ist das zumindest ein legales Futtermittelpräparat?
Das ist relativ einfach. Also man sagt mir immer nach, das ist ja gar nicht wahr, man sagt immer, ich wäre so eine zänkische Alte. Aber ich bin weder zänkisch noch besonders alt, sondern ich frage halt immer nach. Ich bin jemand, ich frage unglaublich viel, warum ist das so, was ist da drin, wer hat es erfunden, wer hat da ein finanzielles Interesse dran. Und grundsätzlich ist natürlich auch, und das müssen wir verstehen, in der Futtermittelbranche ist nicht so, dass die morgens aufstehen und sagen, ha, wen verarschen wir denn heute? Ja, so funktioniert die Futtermittelbranche auch nicht. Sondern da sitzen natürlich Leute, die müssen verkaufen, das ist deren Geschäftssinn und das ist auch in Ordnung, ne? Da ist nichts gegen einzuwenden und da gibt's auch ganz tolle Leute, die unglaublich viel Ahnung haben. So, woran erkenne ich jemanden, der sehr viel Ahnung hat, der mich im Zweifelsfalle auch weg von seinen eigenen Produkten berät? Der sagt, du, ganz ehrlich, ich glaube, das brauchst du nicht. Ne? Und das macht für mich auch einen guten Vertriebler aus in dem Bereich, wenn er merkt, okay, wir haben es da jetzt auch einfach mit einem sehr kranken Pferd zu tun oder generell mit einem sehr großen Problem, dann muss einfach derjenige sagen können, du, lass da bitte erstmal jetzt einen Tierarzt drauf gucken, ja, oder sonstiges, was auch immer das Viech halt hat. Dann haben wir natürlich die Frage, was ist denn da drin? Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um so Kräuterprodukte oder Pflanzenprodukte geht, mit Heilversprechen. Generell sind Heilversprechen verboten. Das heißt, wenn ihr auf jemanden trefft, der ein Heilversprechen macht, ja, wirkt gegen, beugt tralala vor, das ist gesetzeswidrig. Und dann weiß ich, dass derjenige, der mir da gegenüber sitzt und so eine Message raushaut, dass der schlicht und ergreifend gesetzeswidrig handelt, und zwar aus bestem Wissen und Gewissen, denn er muss ja wissen, in welchem gesetzlichen Rahmen er sich da bewegt. Das heißt, wenn euch jemand was erzählt für gegen Hufrehe, ja, schönen Dank auch, aber das ist nicht gesetzeskonform. Wir haben ein Futtermittelgesetzbuch in Europa, also Deutschland und auch die anderen europäischen Staaten. Das ist riesig groß, das ist super komplex und das regelt das. Und wenn das halt nicht richtig, wenn derjenige, dann weiß ich schon, der bewegt sich außerhalb davon und dann muss ich ehrlich, die Kompetenz in Frage stellen desjenigen und auch, ob der lauter ist, also ob der ehrlich ist. Das ist auch so ein Ding, da rege ich mich auf. Wir haben jetzt gerade, ihr seht, ich reg mich auf. Wir haben jetzt gerade, just bei uns in unserer Meisterklasse, in dem Jahrgang, der gerade angefangen hat, diskutieren wir gerade ein Produkt, ja, was gerade groß auf Social Media beworben wird, mit einer Tropenpflanze drin und die ist in Europa vom Markt genommen worden, vor ein, zwei Jahren. Das heißt, da gab es eine Änderung vor zwei Jahren, zwei sind es, glaube ich, wo ganz klar gesagt wird, es darf in Europa gar nicht mehr verarbeitet werden. Ne? Da gibt es zu dieser Tropenpflanze gibt es eine Rattenstudie, also eine Studie mit lebenden Ratten. aber die ist nicht so, ne? Und jetzt wird halt postuliert, ja, da gibt's auch eine Pferdestudie, aber die ist geheim, die ist nicht veröffentlicht.
Aha. Mein Fehler.
Ja, hoppala, ja. Und das hat so toll gewirkt. So, also wir haben ein Produkt, wo es keine Unbedenklichkeitsstudie zu gibt für den Pferdebereich, die für den Pferdebereich nicht zugelassen ist, die nach europäischem und auch deutschem Recht nicht verfüttert werden darf. Und trotzdem macht da jemand Werbung für gegen eine schlimme Krankheit beim Pferd. So. Also die dann auch ja heilen soll. Also wir haben Heilversprechen, wir haben keine Unbedenklichkeit, es darf nicht verkauft werden, weil es ja nicht zugelassen ist. Und ey, da rege ich mich dann natürlich auf, weil dann habe ich da jemand vor mir sitzen, der A, das weiß, dass das nicht zugelassen ist. Das Zeug wird aus einem Nicht-EU-Land hierher verschickt, ja, über ein Fulfillment Center. Das heißt, die umgehen auch deutsche Rechtsprechung ganz bewusst, ja, weil sie es hier nicht verkaufen dürfen.
Schön.
Und ja, und das Schlimme ist, es kann sein, das ist eine immergrüne Pflanze, dass die für Pferde schlicht giftig ist. Das weiß man noch nicht so genau. Und dass der Grund, warum auch immer, ich weiß nicht, also es heilt ja nicht, warum es bei Ratten funktioniert hat, ist, weil eine Ratte einfach was völlig anderes frisst. Und vielleicht hat es auch bei Ratten nicht so gut funktioniert, weil einfach die Gabe auch nur eine Woche lang war, ja, und man sich auch Leber nicht so richtig angeguckt hat. Es ist kompliziert, aber da seht ihr, wie wichtig das ist, kritisch zu sein. Ne? Was ist es wieder für ein Futtermittel? Ist es überhaupt zugelassen? Und im Zweifelsfall fragt jemand, der sich damit auskennt, der jetzt so Leute wie ich oder die wirklich auch vom Fach sind, die sich mit der Gesetzgebung gut auskennen, die da auch mal eben so reingucken können, ja, und sagen können, das geht aber nicht. Ja? Und normalerweise regelt der Markt sowas, das heißt, sie verschwinden auch wieder, sobald sie merken, oh, das ist nicht gesetzeskonform, denn so ein Verstoß gegen das Futtermittelrecht kostet bis zu 50.000 Euro Strafe. Ja, das ist also nicht ein Pappenstiel, sondern das ist relativ viel Geld auch. Und normalerweise ja, verschwinden die dann einfach wieder. Aber trotzdem haben sie bis dahin natürlich einen Schaden produziert und auch einen Mythos geschaffen, im Zweifelsfalle.
Ja, und der, der Mythos hält sich.
Der hält sich dann ewig, weil das natürlich auch dann geht man super in so eine, ich sag mal, Social-Media-Opferrolle. Ja, die haben das verboten. Die wollen nicht, dass eure Pferde gesund werden. Tada, da sind wir da bei Endzeitpropheten. Ja, die Endzeitpropheten kommen dann aus den Löchern raus und das ist dann schwierig. Ne? Da hilft aber jetzt aus meiner Position immer nur durchatmen, lächeln, freundlich winken. Ja, und denken, ja, die Zeit regelt es irgendwann und bis dahin ist es mein Job zu sagen, na, es ist jetzt nicht so die beste Idee, das zu tun. Weil es halt aus dem und dem Grund nicht ganz ungefährlich wäre. Aber so entstehen Mythen.
So entstehen Mythen und so entstehen dann oft über Jahre oder Jahrzehnte Mythen. Und es ist ja dann auch immer schade, wenn es das eigene Pferd ist, das dann tot ist, bis das Produkt wieder vom Markt kommt oder dass das steht mit Nierenschaden, Leberschaden, whatever.
Genau. Und das ist das Problem. Das heißt, das Pferd, das arme Tier, das zahlt die Zeche am Ende. Ne? Natürlich die Besitzerinnen oder Besitzer mit finanziellem Schaden. Ne? Das Produkt hat Geld gekostet oder was auch immer man da gemacht hat. Es hat Zeit gekostet. Man hat sich ja auch Sorgen gemacht und man war trotzdem völlig auf dem Holzweg. Und das lässt Besitzer schon verzweifeln. Also wir haben da auch immer mal wieder mit Besitzern zu tun, die unglaublich viel ausprobiert haben. Auch manchmal zu Problemen, wo es einfach keine Lösung zu gibt. Es gibt einfach auch Erkrankungen. Da kann man nichts machen. Das ist hart, das anzuerkennen. Und das ist auch schwierig, weil dann kommt natürlich auch wieder das Problem, dass wir dann gerade auf Social Media 50 Millionen Kommentare haben. Ja, aber du musst doch was machen. Ja, aber manchmal geht das auch nicht. Wir haben auch Pferde, egal wie gut das Management ist, die Reiterei, die Medikamente vielleicht, ja, die einfach immer geschädigt bleiben werden. Ja, und das ist einfach so. Wir haben halt auch im Humanbereich Menschen, die chronisch krank sind, wo man es lindern kann, ne? Die dann mit ihrer Kondition leben können, auch gut leben können, aber trotzdem immer eingeschränkt sind in dem, was sie tun können. Ja, das, ob das jetzt ein Schmerzpatient ist, ich habe mehrere bei mir in den Meisterklassen und ich finde es mal unfassbar interessant, was man da alles machen kann, aber schlussendlich der Auslöser bleibt ja bestehen. Und das ist etwas, was auch ganz schwierig ist, manchmal anzuerkennen, was die Angst und die Not und die emotionale Betroffenheit dann noch größer macht. Und dann werden die natürlich anfällig für ja, für Dinge auszuprobieren. Und ich kann das ja auch auf menschlicher Sicht, ich kann das absolut nachvollziehen.
Bin der dann das, ne? Also ich hatte ein Jungpferd, hatte ich mir aus Spanien importiert, vor vielen Jahren. Ein ganz toller, sehr talentierter Pferd. Und dann hat er, ich habe den freitags noch geritten und dann bin ich zum Kurs gefahren und bin am Sonntag wiedergekommen. Meine Praktikantin sagte, oh, guck dir mal Mio an. Der sieht nicht gut aus. Der hat da so ein Ding am Kopf. Mhm. Und dann hat er so ein mega Melanom in der Kehle bekommen.
Das haben wir
dann tatsächlich, also wir haben es dann direkt punktiert, Herz kam punktiert, kam schwarzes Blut raus, war nicht so gut.
Ja.
Das war das Ende der reiterlichen Karriere.
Ja.
Ich habe dann Gott sei Dank ein gutes Zuhause für ihn gefunden. Der ist bei einer Schülerin von mir gelandet, die systemisches Coaching mit den Pferden macht. Und zur Aufstellungsarbeit, da hat er einen Job, da geht's dem gut.
Super. Ja.
Aber die Reitkunstkarriere war zu Ende.
Ja.
Trotzdem habe ich natürlich, genauso wie alle anderen, auch nochmal schnell versucht, das zu reißen und bin auch auf einen False Friend reingefallen und habe sehr viel Geld für Zusätze ausgegeben, die mein Pferd fast umgebracht hätten.
Ja. Und das ist halt, das sind ja auch so Stories, die sind ja real, ne? Die kommen ja vor und man macht sich, man will ja auch nichts Böses, ne? Aber deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt kritisch ist, ne? Also wirklich kritisch umgeht mit Informationen und Dinge halt wirklich auch hinterfragt, ne? Und zwischendurch findet man beim Hinterfragen auch durchaus interessante Dinge. Ja, also ich bin auch schon im Laufe der letzten Jahre immer wieder auf Dinge gestoßen, wo ich dann Studien gelesen habe zu was auch immer, ja, einem Gelenksprodukt oder so, und habe mir die Studie gelesen und dachte so, naja, also für Gelenke ist es jetzt nicht so der Bringer, ne? Aber guck mal, was ist das für ein Wirkstoff? Um sich dann tiefer einzulesen, wie kommt der eigentlich in den Körper, dieser Wirkstoff, und was passiert auf dem Weg dahin und was hat der für Effekte auf Schleimhaut zum Beispiel, wo er ja drauf tritt, wenn das Pferd das frisst, und trifft auf diverse Schleimhäute. Was machen die eigentlich dann, die Schleimhäute? Und ganz interessante Effekte auf Schleimhäute gehabt. Ne, wo ich dann denke, da müssen wir nochmal tiefer reingucken. Da haben wir in andere Spezies geguckt, auf diese Effekte. Sind die in anderen Spezies mal angeguckt worden? Und dann haben wir Spezies gefunden, die dem Pferd sehr ähnlich sind, wo man sich denkt, okay, Darmepithel, das sieht schon sehr ähnlich aus, das funktioniert auch ganz ähnlich. Ja, gucken wir nochmal ein bisschen tiefer und dann kann man mal überlegen, hallo Universität, mach doch mal eine Studie zu. Ja, so kommt es auch zu Studien, dass Leute wie ich dann hängen und sagen, ich habe durch Zufall was gesehen, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht und kann man da eventuell was machen? Da laufen dann zwei Unis im Moment Studien zu diversen Produkten oder Wirkstoffen. Und dass man, ne, also man muss Dinge, die jetzt auf die Sache A nicht gewirkt haben, nicht direkt verteufeln. Vielleicht haben die eine Wirkung auf Problem B. Ne? Aber dafür muss man halt das hinterfragen. Das ist natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, nicht die Aufgabe des Pferdebesitzers am Ende. Weil das kann er gar nicht packen, weil der Pferdebesitzer ist dafür zuständig, sein Pferd happy zu haben, mit dem Spaß zu haben, Freude zu haben, mit dem Unterricht zu nehmen, was zu erreichen, Abenteuer zu erleben. Dafür haben wir es ja, das ist ja die Aufgabe. Das Pferd oder auch das Sinn und Zweck der Reiterei, weil die wenigsten sind ja Berufsreiter. Aber tatsächlich ist es das natürlich dann, dass da Interesse dafür, für das Thema an sich da ist, ne, dass eben auch Wissenschaft eben auch sich entwickeln kann. Und das ist also auch, darf man auch nicht vergessen, so ein Geben und Nehmen zwischen Wissenschaft und Endverbraucher. Und das funktioniert wunderbar.
Das ist ja total wichtig. Wenn wir das TWI, also deine Firma, kurz charakterisieren wollen, dann ist es sicherlich Wissenschaft an den Mann zu bringen. Wenn wir Equidemia kurz charakterisieren wollen, dann ist es sicherlich diese Brücke zu schlagen in die Praxis rein, damit es eben nicht total verkopft wird. Und ich finde das unheimlich wichtig, diesen Austausch zu haben. Und wenn wir, jetzt hast du uns schon eine wichtige Regel genannt und die ist im Endeffekt, nichts zu füttern, was verboten ist. Relativ simpel. Das ist nämlich verboten aus einem Grund. Da kommen wir auch immer wieder zu der schönen Geschichte mit der Chromhefe. Wenn ich mich recht entsinne an diese ganzen Futtermittelgesetze, dann haben die ja auch eine Nummer, die Sachen, die erlaubt sind, wenn die eingetragen sind.
Ja.
Das kann ich auf jedem Beutel kann ich das nachgucken. Ob das legal oder illegal ist.
Genau, also generell Es gibt die Liste der Zusätze, die Liste der Aromen, die Liste der zugelassenen Aminosäuren etc. pp. Das ist beim Bund kann man sich das einfach angucken. Also man googelt einfach Zusatzstoffe, Liste Zusatzstoffe und Bund und dann merkt man das schon. Dazu gibt's noch natürlich das Eulex, also das Ganze auf europäischer Ebene. Mhm. Ja, beides gilt. Ja, beides ist einfach bindend und sie orientieren sich auch ganz stark aneinander. Und da kann man das sehen. Aber tatsächlich, wenn man jetzt gerade von, ich sag mal, sehr eingesessenen Firmen etwas kauft, da könnt ihr euch zu 100% darauf verlassen, dass dann nichts drin verarbeitet wird, was illegal ist. Weil das ist ein Riesenprozess und diese Futtermittelfirmen, die haben Spezialisten dafür, die nichts anderes tun, als Rezepturen überwachen und die Gesetzesänderungen einfach regelmäßig zu sichten. Ja, weil auch diese Liste der zugelassenen Stoffe oder Substanzen, die ändert sich ständig. Also das ist wenn das Zeug gedruckt ist, ist schon wieder veraltet. Also das ändert sich ständig und da kann man sich schon drauf verlassen. Schwierig wird's immer, wenn wir auf Futtermittel treffen, die nicht korrekt gelabelt sind. A, wo Heilversprechen drauf gedruckt sind, da weiß ich das schon, da stimmt doch was nicht. Ne? Und B, wo so auf der Webseite oder auf dem Beutel, das ist auch ganz tricky geworden heute, da steht dann auf dem Beutel so ein kleiner Satz unten drauf gedruckt, der heißt Zusatzstoffvormischung. Ja, und dann wissen wir eigentlich, das ist gar kein Futtermittel, das ist eine Vormischung. Die darf eigentlich so gar nicht an Pferde verfüttert werden. Ja, Vormischung ist immer so ein Ding. Oder wenn irgendwo steht, zugelassen für Tauben. Ja, da gibt's auch ein Futtermittel auf dem Markt, eventuell heißt Schwefel. Ja, das ist für Pferde nicht zugelassen. Für Tauben, ja. Und zwar, um die einzustäuben, mehr oder weniger. Ja, aber das ist gar nicht zum Füttern zugelassen, wird trotzdem als solches verkauft. Und das ist ganz, ganz dünnes Eis.
Ganz dünnes Eis.
Ja, oder eben, dass auf dem Becher dann oder auf dem Pott dann gar nichts mehr steht, ja, wie das bei der Chromhefe zum Beispiel der Fall ist und auf der Webseite, darf nicht an verfüttert werden. Das steht auf der Webseite. Auf dem Pott selber steht gar nichts mehr drauf.
Ganz unten in ganz klein.
Ganz klein, ja. Ja. Und das sind natürlich dann Sachen, wo ich mir denke, so,
Das ist ja für den Endverbraucher relativ simpel. Wenn es eine Nummer hat, ist schon mal schön. Wenn es keine Nummer hat, muss ich vorsichtig sein.
Wir haben ganz häufig, wenn ihr so auf eure Mineralfutter drauf guckt, dann steht da tralala Kupfer aus und dann dahinter steht so eine Klammer E und dann 2AB647 oder so. Das ist die Zulassungsnummer vom Eulex hauptsächlich. Also da findet ihr dann auf der europäischen Ebene in Listen diesen Stoff. Na, und dann kann man ganz hinten in die Spalte scrollen, kann sagen, zugelassen für, und dann steht dann halt für Pferde, Rinder und Hunde, aber nicht für Aquaristik. Und das ist also ganz genau definiert, was, wie, wo verarbeitet werden darf. Und übrigens, es ist auch so, dass nicht jeder sowas verarbeiten darf. Ne? Also ganz viele, also Futtermittelfirmen haben ganz viele sehr, sehr fähige Mitarbeiter, ja, das sind ja wirklich Mühlen, und die brauchen Zulassungen und die sind personengebunden. Das heißt, je nachdem, was man da verarbeitet und zusammenmixt, braucht man jemanden, der einen so eine Art Sachkundenachweis hat. Ne? Das ist eine Ausbildung, Sachkundenachweis. Und die ist dann auf diese Person, also je nachdem, was man da verarbeitet, auf diese Person festgelegt. Das heißt, das muss auch als solches angezeigt werden, wer das da verarbeitet. Nun, der ist verantwortlich für Gesundheit und Sicherheit in diesem Werk. Ja, und der ist verantwortlich dafür, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel reines Selen händeln, einen Atemschutz tragen müssen. Ja, das ist nicht so, dass man da reingreift in das Schüppchen und dann so in so eine Maschine tut, sondern das Zeug ist hoch, also in den Reinformen hochgefährlich. Das darf man nicht einatmen, ja, oder man sollte das nicht über die Hände laufen lassen und so weiter und so fort. Also das ist alles sehr, sehr komplex. Ja, und auch in den Produktionsprozessen sehr komplex. Und wenn ihr auch auf jemanden trefft, der sagt, ich mache jetzt mein eigenes Mineralfutter und ich mache das im Keller und schüttel das in der Tupperdose zusammen, ja, schönen Dank auch, aber nein, ja, brauchen wir nicht. Geht nicht, geht gar nicht. Treffe ich immer wieder in der Praxis.
Triffst du immer wieder. Ja, ich treffe immer wieder die Leute, die bei Amazon dann das Futtermittel aus, das Zusatzfuttermittel aus.
China. Mhm. Ja, USA. Einzelsubstanzen. Mhm. Ja, Einzelsubstanzen China, USA. Mhm. Die hier nicht zugelassen sind. Mhm. Gefährlich. Mhm. Ja, weil die Leute nicht wissen, wie man das handelt, ja. Also wenn da Also es ist tatsächlich auch nicht so einfach. Tatsächlich, man kann da richtig Probleme kriegen, wenn man versucht, aus Fernost oder anders Einzelsupplemente, beziehungsweise sind ja keine Supplemente, das sind ja rein Chemikalien, einzuführen nach Deutschland. Das darf man nicht. So ohne weiteres, da kriegt man richtig Probleme mit dem Zoll hinterher. Und aus gutem Grund. Ja. Und amerikanische Produkte, ich komme gerade aus den USA, ich war gerade in Ohio auf der größten amerikanischen Pferdemesse, aus beruflichen Gründen. Das war mega spannend, super cool, einfach total spannend. Die Amerikaner haben ein völlig anderes Futtermittelgesetz. Da dürfen Sachen verarbeitet werden, die hier in Europa nicht verarbeitet werden dürfen. Und deswegen dürfen wir es auch nicht so ohne weiteres einführen. Und bedenkt immer, dass solche Produkte, die sind nicht schlecht. Die Amerikaner füttern damit ihre Bestände. Aber wir haben doch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Schweden, wo auch immer ihr zuhört, wir haben völlig andere Böden. Ja, und der Boden in Wyoming, Idaho oder Florida ist was völlig anderes als in Castrop-Rauxel. Das kann man nicht vergleichen. Ja, und die dürfen Sachen verarbeiten, auch in Mengen, die hier einfach toxisch werden. Ja, weil wir nativ einfach viel höhere Mengen in den Böden haben und umgekehrt übrigens auch. Das funktioniert so nicht. Und ich habe natürlich in den USA, ich habe total abgefahrenes Zeug gesehen, was man hier gar nicht zugelassen kriegt. Ich habe ein Gelenksprodukt gesehen, das hatte Pina Colada Flavor. Also da war so Aromastoffe drin. Und die Pferde stehen da total drauf anscheinend.
Mega.
Ich konnte mir das nicht vorstellen. Das roch auch krass nach Pina Colada. Und die Pferde fanden das total toll. Das kriegen wir hier aufgrund der Gesetzgebung gar nicht zugelassen. Ich weiß auch nicht, ob diese Aromastoffe nicht doch eventuell einen Effekt haben könnten. Ja, und dann wiederum, ja, andere weiß Länder, andere nicht, Sitten, ne? Weiß man nicht, ne? Oder auch Pistazienaroma. Unglaublich viel. Pferdekekse gesehen mit absolut abgefahrenen Aromen.
Verrückten
Sachen. Hier Bubblegum und Marshmallow-Zeug. Ich habe auch Pferdekekse gesehen, die fühlten sich an wie Marshmallows. Die sahen auch aus wie Marshmallows. Die hatten auch Farbe wie Marshmallows. Total verrückt. Ja, aber andere Länder, andere Sitten.
Ja.
Nicht besser, nicht schlechter, aber wir kriegen es nicht zugelassen. Wir dürfen es nicht einführen. Und ich würde auch nicht dazu raten, sowas hier verfüttern zu wollen. Ja, bevor dann nicht zumindest ein europäischer Nutritionist drauf, also ein europäischer Fachkundiger drauf geguckt hat, ob dieses Produkt in Deutschland Sinn macht. Ja, oder ob wir uns da Probleme ins Haus holen.
Ja.
Und auch spannend.
Total spannend. Und wir haben gerade eine Praktikantin hier aus den USA und die Praktikanten bei uns sind ja hauptsächlich Profis. Also ich habe ja ganz selten irgendwie so das Instagram-Mädel, das irgendwie sie mit ihrem Pferd frei durch den Wald laufen möchte, sondern ich habe meistens Profis hier gestandene Pferdetrainer oder die sich irgendwie weiterbilden möchten. Und eine ganz tolle junge Frau, na gar nicht mehr so jung, ganz tolle junge Frau, weniger graue Haare als ich, deswegen junge Frau. Sehe die Haare liegen. Hier und die sagt natürlich auch, dass sie lokal mit ganz, ganz anderen Sachen, das muss man ja auch bedenken, ne? USA ist einfach riesig, ist einfach groß, das Ding.
Ja.
Und was in Washington Olympia funktioniert, muss vielleicht nicht auf der anderen Seite an der Ost- zur Westküste. Das sind ja total verschiedene Sachen und da muss man fit für sein, um das einschätzen zu können.
Ja.
Und sie sagt auch tatsächlich, wenn sie das vergleicht mit Europa, das, was sie jetzt hier erlebt, das ist kaum Restriktion. Gibt's eigentlich.
Genau.
Wenig. Alles, wovon du nicht sofort tot umfällst, das ist so, ne?
Ja. Genau. So funktioniert das tatsächlich auch. Also auch das Futtermittelrecht der USA ist sehr liberal. Die müssen auch nichts deklarieren. Ja, es können Sachen drin sein, die sie nicht deklarieren müssen. Während wir ja ein sehr, sehr striktes haben, was einfach deklarationspflichtig ist. Und also ich fand es auch mega interessant, genau aus dem Grund, weil halt auch der Markt untereinander ganz anders funktioniert. Der deutsche Futtermittelmarkt oder der europäische ist sehr klein, man kennt sich einfach.
Ja.
Ne? Und da ist auch sehr viel miteinander, auch innerhalb der, also von Firma zu Firma
von
tatsächlich
Firma
auch.
Firma,
ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist also nicht so, dass die Futtermittelfirmen sich generell spinnefeind sind, sondern ich bin ganz ehrlich, wenn wir auf Messen fahren und ich bin ja jetzt nun auch ein bisschen außerhalb dieser Branche unterwegs, trotzdem, wir gehen abends alle zusammen essen. Ja, und man kennt sich zum Teil seit Jahren. Ja? Und man lässt sich natürlich auch so ein bisschen in Ruhe. Gerade die wirklich, ich sag mal, seriösen Firmen, da ist ein sehr buntes Treiben und auch untereinander fragt man sich da tatsächlich auch schon mal um Rat. Und das ist in den USA ein bisschen anders, weil der Wettbewerb ist anders und dadurch, dass sie nicht offen deklarieren, machen die mehr ich will nicht sagen Trara, aber ich kann es schon verstehen, um Betriebsgeheimnisse. Ne, das ist also, ja, Geheimnisse. Und das gibt es in Europa nicht, weil wir alle offen deklarieren müssen. Jeder weiß, was woanders drin ist. Und hat dann vielleicht eine andere Meinung darüber.
Ja.
Ja, und das ist auch, das macht es aber auch für Europa so, so spannend, wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt. Und es macht es für mich aber auch spannend, über den Teich zu gucken, wie das in anderen Ländern halt war oder ist. Ne? Mit viel mehr Competition. Wir das hier haben. Finde ich total spannend. Auch cool. Ich bin froh, dass ich nicht da bin. Also muss ich auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich hier bin.
Da hat ja, ne, so, das ist auch total, ja. Ich glaube, ich würde mich da auch nicht mit wohlfühlen. Aber es ist auch in Ordnung so. Aber total. Ich glaube, auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt für unsere Checklist. Mhm. Wenn jemand nicht sagen möchte, was in seinem Futter drin ist, kauf was anderes.
Ja. Ich meine, man muss nicht alles bis ins letzte Detail deklarieren, auch nicht in Europa, aber wenn da halt nicht richtig deklariert ist auf dem, ne, sondern ich so einen weißen Pott kriege ohne Beschriftung, das ist nicht gesetzeskonform. Und da würde ich immer sagen, danke, aber nein, danke.
Ja. Zwei Punkte habe ich noch auf meiner Spickliste und ich weiß, dass du eins davon besonders liebst, damit darfst du jetzt direkt anfangen, nämlich verschiedene Zusatzprodukte, Supplemente und Mineralfutter mischen.
Ah, so als Endverbraucher?
Ja, ist wild, ne?
Ja, ist wild manchmal. Also es ist immer gut, wenn man an solche Dinge mit der Prämisse drangeht, weniger ist mehr. Ja. Vor vielen Jahren war ich, also als ich angefangen habe mit meinem Job, war ich froh, wenn die Leute mal überhaupt angefangen haben, Mineralfutter zu füttern. Mhm. Ja, weil wir hatten da, ich meine, das ist jetzt auch mehr als 15 Jahre her, da hatten wir einfach eine Situation in Deutschland, wo diese Form der Mineralisierung, der flächendeckenden Mineralisierung nicht stattgefunden hat. Aber wie das immer so ist, wir müssen es ja immer übertreiben und aus dem ich fütter eigentlich gar nicht und die Pferde sind unterernährt oder unterversorgt, ist ein ich tue rein, was geht. Ne? Und je mehr, also grundsätzlich kann man auch immer sagen, je mehr Eimerchen ich aufmachen muss, umso schlechter ist der Futterplan. Ein guter Futterplan zeichnet sich dadurch aus, dass es keinen großen Aufriss macht. Das kann mal kurzfristig aufwendig sein, wenn das Pferd krank ist, ein paar Wochen, aber dann muss er gut sein. Mhm. Und kurze Geschichte, ich bin vor einer Weile in Schleswig-Holstein gewesen, habe einen ganz tollen Kunden von mir, der hat dann eine Reitanlage besucht und kam in diese Futterkammer und dachte, was ist denn hier passiert? Und dann drehe ich mich um und da steht ein gestandener Mensch vor mir mit Tränen in den Augen und sagte, ich weiß nicht mehr weiter. Und da ist eine Futtereskalation passiert in diesem Stall und da hatte jeder Einsteller, das waren über 40 Einsteller, jeder hatte mindestens 5 bis 8 Eimerchen da stehen. Und diese Futterkammer war ein Horrorkabinett, weil das konnte nicht funktionieren. Ja, die Pferde sahen noch schlecht aus, alle wie sie da waren. Und ich will nicht sagen, wie es dazu gekommen ist, wollen nicht lästern, aber es ist total egal. Am Ende des Tages musste das ganz dringend abgestellt werden und wir haben tatsächlich 2, 3 Fälle bei diesen Pferden schon gefunden, die einfach auch vergiftet waren schon, ja, weil einfach viel nicht viel hilft und weil es eine wilde Mischung war. Und das ist auch etwas, wo ich versuche, den Kunden immer zu motivieren, dann zu hinterfragen, brauche ich das wirklich? Ja, und ich mache das ja immer in meinen Live-Kursen, sage ich immer, wenn die Leute wüssten, was meine Pferde alles nicht kriegen, die wären schockiert. Ja, weil ich bin total faul, was Ernährung angeht. Ich selber, es muss halt sitzen. Ja, ich habe viele Pferde, also mehrere Pferde und jedes muss natürlich ideal versorgt werden und schlussendlich füttere ich sie trotzdem so, dass sie alle mehr oder weniger das Gleiche kriegen mit Abweichung. Ich habe ein Pferd, das ist jetzt 26, das altert ganz massiv gerade, das baut auch wirklich stark ab. Genetisch ist es halt jetzt einfach so, das Pferd ist sehr alt. Dann habe ich einen Leistungsträger, der aber so extrem gut verwertet, ja, das ist mein langohriger Freund, das ist ein Maultier, der braucht wieder was völlig anderes als mein Leistungs-Shetland-Pony. Ich habe einen Leistungspony, ja, so ein Shetland-Pony, was wirklich leistet, den fahre ich 5-mal die Woche 15 Kilometer im Moment, ja, wenn es nicht gerade schneit, aber ne, 15 Kilometer, 5-mal die Woche, das ist Leistung, was der bringt und der ist super schlank. Ja, also eigentlich, wo man sagt, naja, der müsste, ne, der Shetland Pony hat man Gewichtsprobleme. Ja, ich mit Untergewicht im Moment, ja, weil der super fit ist. Und trotzdem gibt es bei mir tatsächlich nur 2 Futtertonnen. Das ist alles drin, was ich brauche. Ja, und das ist etwas, was ich halt auch immer gerne den Leuten mitgeben möchte. Ihr nutzt eure Zeit zum Reiten und zum Fahren und zum Spaß haben und zum Bodenarbeiten, zum Säumen, aber nicht zum Füttern. das geht nicht. Also geht schon, ist aber ja, Käse.
Und auch euer Geld.
Und
auch
ja, euer Geld. Und die Zeit, wenn ich da eine Besitzerin habe, die jeden Tag mindestens 30, eher länger, Minuten Futter richtet, oh, die Zeit hätte ich so schön ausreiten können. Dann hätte ich noch beim Ausritt noch einen extra Schlenker gemacht. Ja, und die 30 Minuten. Und gerade in unserer Zeit, ich meine, wir haben ja alle einen Job. Wir müssen alle arbeiten. Wir müssen alle unser Geld verdienen. Und wir müssen doch auch die Ressource Zeit mit einplanen und die Ressource Geld natürlich. Ja. Verwaltung kostet viel Geld. Ja. Und diese Sorgen, also das Sorgenbudget würde ich gerne bei allen Pferdebesitzern geringer gestalten. Ja, das Sorgen- und Angstbudget und das Futterrichtbudget, damit sie lieber mehr reiten. Ja. Oder spazieren gehen oder fahren.
Und da können wir mal sagen, so eine professionelle Futterberatung kostet was? 120, 140, 160 Euro irgendwo da
ja,
im Bereich
ist in sein? In der Regel, also es kommt immer darauf an, ob die Leute verkaufen. Also ihr kriegt auch schon mal bei Futtermittelfirmen eine vernünftige Beratung. Ne? Also durchaus. Und ich glaube, das Teuerste, was ich im Moment gesehen habe, waren so 220 Euro ungefähr. Aber das ist dann auch mit einer etwas längeren Nachberatung. Das lohnt sich dann, wenn eure Pferde wirklich krank sind. Ja, dann lohnt sich jeder Cent davon. Eine richtig professionelle Beratung fragt euch auch ganz ehrlich.
Wo haben die gelernt?
Und B, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Ja, eine professionelle Beratung guckt eben auch nach euren finanziellen Möglichkeiten. Weil teuer geht immer. Es geht aber auch günstiger.
Ja, genau. Und ich glaube, also ich würde jetzt wahrscheinlich... Ich würde immer empfehlen, einmal gucken, wo die Leute gelernt haben.
Das macht
ist
Sinn,
immer gut, wenn die mehr als, also wenn die mehr gemacht haben als ein Buch gelesen.
Ja, ja.
Weil Selbststudium werde ich immer sehr kritisch.
Ja, und bei den Schnellkursen auch. Also wenn das so Schnellkurse sind, die nur aus YouTube-Videos bestehen, da gibt es so 2, 3Anbieter. Ich will da nicht böse drüber reden, aber
Vorsicht.
Ja, ihr wisst ja, ich habe 12 Semester studiert, Pferde, nur Pferde, nichts anderes. Und ich bin immer wieder erstaunt über die Dinge, die ich nicht weiß. Und ich mache das seit so vielen Jahren. Und dann denke ich mir, was kann man den Leuten mitgeben, auch als Dozent? Ich meine, ich doziere ja nun mal auch Vollzeit. Und was kann ich den Menschen, den jungen Frauen mitgeben in, keine Ahnung, 10 YouTube-Videos a einer Stunde? Oder selbst wenn es nur 2 Stunden sind. Ja, dann habe ich 20 Stunden. Und das gibt doch nichts Gutes. Ja, und das macht nur Probleme.
Aber wenn wir eine erfolgreiche Futterberatung, eine professionelle, erfolgreiche Futterberatung haben und da hat jemand sein Fach gelernt, dann habt ihr hinterher eine sehr kurze Fütterungsliste. Das geht einfach und du gehst lieber ausreiten. Und das Budget wird schlanker in der Regel. Man spart sehr viel Geld.
Ja.
Und die 160 Euro habe ich in einem Monat wieder raus, ganz locker.
Ja, das ist es eben. Man hat die ganz schnell wieder raus, ganz häufig. Ich habe neulich einen Futterplan vorgelegt.
Und ein gesundes Pferd.
Ja. Also ich habe neulich einen Futterplan vorgelegt bekommen von einer, ich sag mal, Kollegin aus dem Markt und die arme Frau, also das war ein Futterplan, der sollte 1.200 Euro im Monat kosten. Das war natürlich finanziell nicht möglich. Und dann habe ich mir auch überlegt, ob die Kollegin sich überlegt hat, in was für eine schlimme Situation sie diese junge Frau damit bringt. Ja, und weil das ist ja auch so eine Schuldfrage dann, wenn die junge Frau jetzt merkt, ich habe die Kohle gar nicht und mein Pferd mit 1.000, also es ist völlig unnötig gewesen.
Völliger Quatsch.
Also wirklich, das war Quatsch und ich war wütend und ich war traurig und ich war betroffen, alles innerhalb von 5 Minuten, weil ich habe mich in die Lage dieser jungen Frau dann versetzt, die diesen Futterplan hat, den die sich de facto nicht leisten kann, wo sie sich aber dann schuldig fühlt, dass sie für ihr Pferd nicht alles tut, was sie tun könnte, Expertin, ihr dann sagt und mit was für einer Schuld wir da reden und ich könnte morgens in den Spiegel gucken, wenn ich so eine Emotion erzeugt habe. Ne? Ja. Und natürlich muss es manchmal ein bisschen, also es ist nicht immer super günstig und ich merke das auch, wenn es halt um Adipositasbekämpfung geht, da muss man halt auch schon mal klare Worte finden und die tun beim Kunden auch schon mal weh. Ja, das weiß ich auch, dass das manchmal weh tut, wenn ich auch ein Posting mache oder wenn ich zum Kunden sage, so, da müssen wir jetzt wirklich mal dran, das geht so einfach nicht mehr. Ne? Dass das weh tut. Aber dann muss es halt auch irgendwann wieder gut sein, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Ne? Aber wenn man halt so Schuld und Angst erzeugt, das möchten wir einfach nicht. Pferd soll doch Spaß machen.
Ja, Pferde sollen Spaß machen. Und auch da genau, das war genau mein Thema, als ich damals mit meinem Pferd in die Beratung gegangen bin. Es hat mich, und das ist jetzt was, 10 Jahre her, das war eine Liste von über 600 Euro im Monat.
Krass, ne?
Ja, und 10 Jahre her, ne? Also da bist du jetzt hier locker bei deinen 1.200, 1.500 Euro mit Inflation und alles dazu gekommen. Und ich hatte 4 Pferde zu dem Zeitpunkt, ich bin ja nur Berufsreiterin, ich habe mehr als eins. Ich stand da und dachte mir, wie soll ich, das ist mehr als die Pacht für meinen Hof, wie soll ich das bezahlen? Ja. Das geht nicht.
Genau. Und das wenn man sich nicht. Auf diese Summen einfach mal aufs Jahr hochrechnet. Das
ist völlig bescheuert.
Ja, also das, das
völlig geht bescheuert. Nicht. Und mein Pferd ist einfach nur ärgerlich geworden. Und sonst, ja, wirklich, wirklich. Ja, der Mio war so eine coole Socke, mit dem, der kam so auf zu von der Weide und wir konnten ohne alles über den Hof spazieren gehen, in der Reithalle arbeiten, 2 Wochen auf dem Futterplan und der war so grell. Der ist mir aus der Reithalle rausgesprungen. Ich stand da und wusste gar nicht, was mit meinem Pferd passiert ist. Alles wieder abgesetzt. Ja. Da ging es mir auch wieder gut. Da war der wieder kleiner Birne, du.
Ja. Ja, weniger ist mehr.
Weniger ist mehr. Den letzten Tipp, den wir euch geben können, ist, dass Futterberatung ohne Heuanalyse wild ist. Das macht kein Profi.
Also es braucht, also eine Heuanalytik ist immer gut und es ist natürlich immer schwierig, wenn die Leute sehr oft wechselnde Heuqualitäten haben, aber selbst da würde ich würde immer mit den Produzenten sprechen, ich würde immer fragen, wo kommt das Zeug her und so weiter und dadurch, dass es auch in das Futtermittelrecht fällt, also auch Grünlandproduktion, muss auf jeden Fall klar sein, wo kommt dieses Grünland her und dann würde ich einfach Kontakt aufnehmen und gucken, dass man mal eine Idee hat, wo es ungefähr liegt. Ne? Klar, je öfter ich die Qualitäten wechsle, umso schwieriger wird es, aber eine ungefähre Idee ist besser als keine Idee. Ne? Und nutritiven Blindflug, wenn man sehr viel Erfahrung als Berater hat, kann man schon mal einen nutritiven Blindflug wagen. So nennen wir das immer ganz charmant, der nutritive Blindflug. Wenn ich sehr viel Erfahrung in meinem, also deswegen bilden wir so viele Berater aus, weil die nicht so weit fahren sollen. Als ich angefangen habe, ich bin europaweit gefahren, ja, und es hat elendlang gedauert, bis ich überall so eine Idee hatte, wie da die Böden ungefähr aussehen. Wenn ihr jetzt einen Berater habt, der fährt halt im 100 Kilometer Umkreis ungefähr, der kennt die Böden, ja, der guckt sich die, das hat einfach was mit Berufsethik zu tun, der guckt sich die sehr genau an, wenn er anfängt, ja, und weiß dann ungefähr, okay, wenn mein Heu, also hier aus, keine Ahnung, rund um Wiesbaden kommt, ja, dann sieht's halt ungefähr so aus in diesem Jahr, auch von den Böden her, weil wir haben hier die und die geologische Besonderheit, da sind die so zusammengesetzt, da hatten wir mehr Mangan, da haben wir dies, haben wir jenes, was auch immer. Das wissen die Profis, das ist deren Job. Ja, aber je genauer wir natürlich Bescheid wissen über das Hauptfuttermittel, umso besser. Das gilt natürlich auch für den Sommer. Ja, wo weiden meine Pferde? Da zieht man mal eine Bodenprobe. Das sollte der Stallbesitzer eh regelmäßig tun, nicht jedes Jahr, aber regelmäßig, um mal zu gucken, wie ist denn da mit Mengen- und Spurenelementen, ja, wie sieht es zum Stickstoff aus und so weiter. Weil Wiesen müssen halt gepflegt werden, die müssen auch mal gedüngt werden. Die müssen nicht überdüngt werden, aber da muss halt auch dann, wenn da Pferde drauf weiden, durchaus mal was drauf. Und die Frage ist mal, was und wie viel? Und je mehr wir wissen, umso einfacher ist es dann hinterher auch. Ne? Umso größer, ich will nicht sagen Trefferquote, aber umso genauer ist die Nährstoffversorgung. Je weniger ich weiß, desto mehr Blindflug ist es. Das kann sehr lang gut funktionieren. Und daraus stammt ja auch dieser, ich will nicht sagen Mythos, aber diese Herangehensweise, regelmäßig das Mineralfutter zu wechseln. Der Grund, warum das so lange empfohlen wurde von Tierärzten, oder damals gab es noch keine Futterberater, aber der Grund, warum das so empfohlen wurde, ist, dass man dann hoffentlich irgendwie so alles trifft, alles mal irgendwie macht. Aber das ist natürlich nach heutigen Gesichtspunkten A, nicht mehr nötig. Ja, und B, ist der Range der Mineralfutter, der Zusätze so groß geworden, dass ich einfach auch viel größere Wahrscheinlichkeit habe, voll daneben zu liegen. Ja, wirklich voll daneben zu liegen und Riesenprobleme zu erzeugen. Weil wir haben ja mittlerweile über 400 Mineralfutter auf dem Markt, in Deutschland nur. Nur in Deutschland. Mhm. Dazu kommen die Österreicher und die Schweizer und alles, was noch so herumkreucht und fleucht. Und ja, für jeden Topf mittlerweile einen Deckel. Man muss das nicht unbedingt mischen lassen. Ja, das kann man mischen lassen, muss man nicht. Wir finden für jeden Topf irgendwie einen Deckel, aber die Deckel sind so unterschiedlich groß mittlerweile, dass also auch diese Wechselpraxis, muss das sein? ich weiß, es hat viele Jahre funktioniert, aber da gab es halt dann auch nur 4, 5 Mineralfutter, die man im Reifeisen kaufen konnte.
Und das war's,
und
ne?
Das war's. Und jetzt gucken wir uns diesen Riesenmarkt an. Ich meine, fahrt mal zu einer Pferdemesse und geht mal durch die Fütterungshallen, da wird man ja irre. Ja, und wir haben einfach auch Futtermittelfirmen, die sich ja spezialisiert haben auf Supplemente und die haben 250 Produkte.
Wow.
Alle mineralisiert. Ja, das ist völlig durcheinander. Also, oh, das ist irre. Und manche von denen sind total gleich zusammengesetzt, aber haben unterschiedliches Label drauf, was auch süß ist. Funktioniert halt. Aber dann wiederum sind die auch manchmal so unterschiedlich, weil die für spezielle Fälle, ja, für Schleswig-Holstein gemacht sind oder für den Schwarzwald. Und das kann dann schon mal so ein bisschen eskalieren.
Ja, ich glaube, dann haben wir eine ganz ordentliche Liste schon zusammen hier, wo wir sagen können, Mensch, ihr müsst es gar nicht selber studieren. Entweder ihr fragt jemanden, der es gemacht hat.
Ja.
Oder es gibt zumindest so ein paar Daumenregeln, an denen man sich orientieren kann, um zu sagen, damit bringe ich mein Pferd dann nicht um.
Genau.
Und beides ist schon mal ein ganz guter Ansatz, um ein bisschen Elend zu vermeiden und ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen weniger wilde Sachen auch auf Social Media zu lesen. Vielleicht.
Ja.
Ich gebe die Hoffnung immer zum Schluss auf.
Ja, lesen vielleicht. Kann man das ja, aber vielleicht tut uns allen gut, wenn wir zwischendurch mal ein Buch in die Hand nehmen, so mit Papier und so. Oder auf dem E-Reader.
Auch eine schöne Sache.
Schön. Ne? Und weniger durchscrollen abends um 22:30, wenn das Gehirn schon voll ist. Also Stichwort kognitive Überreizung ist durchaus heutzutage echt ein Thema. Und über diese Überreizungssyndrome finden wir also auch im Pferdebereich ganz deutlich. Wir sehen Burnout durchs Pferd. Also bei Privatmenschen, nicht bei Berufsreitern, sondern Burnout durchs Pferd. Und wenn das einfach nicht mehr stattfindet, wenn wir ein bisschen zurücklehnen, Füße hochlegen, Tasse Kaffee trinken, dem Pferd beim Kauen zugucken und das Gehirn ein bisschen entlasten auch, dann fällt es uns vielleicht auch manchmal leichter, Informationen aufzunehmen und auch wirklich kritisch zu betrachten, dass sie uns nicht so emotional angreifen. Dass wir also nicht in so eine Abwärtsspirale der Emotionalität geraten, die hinterher eigentlich nur noch in Sorge, Trauer und Angst endet, sondern dass wir halt auch wieder zurückfinden zu Spaß. Schlicht und ergreifend.
Lass uns einfach was Verrücktes machen. Lass uns reiten.
Genau.
Genau. Und wir beide machen das jetzt. Wir gehen jetzt beide, glaube ich, reiten. Und vorher sage ich noch einmal kurz, wenn ihr jetzt nicht direkt Fütterungsberater werden wollt, dann hat die Conny eine tolle Videoakademie. Da kann man so eine Rationsberatung einfach, also eine Ration einfach selber mal lernen. Meine Schüler müssen das in der Online-Akademie auch immer einmal lernen. Einmal im Jahr mache ich mit denen immer so Standard-Rationsberechnung. Das reicht nicht für ein Pferd, das was hat. Das reicht aber, um zumindest festzustellen, ob ich gerade mein Pferd sehr dick fütter oder sehr stark unterversorge. Und wenn ich da feststelle, dass ich ein Problem habe, dann kann ich ja immer noch zum Profi gehen. Das, wie sagst du immer so schön, das sollte zum Handwerkszeug jeden Freizeitreiters eigentlich gehören, ne? Dass man ein bisschen im Auge behalten kann. Genau, und da könnt ihr anfangen, da könnt ihr einsteigen. Wir fangen am Freitag mit der neuen Equidemia Masterclass an. Da wird die Conny auch unterrichten, ein Modul, 6-7 Kurse hat sie, glaube ich. Da machen wir keine Fütterungsberater, da machen wir Allrounder, die hoffentlich keine lahmen Pferde trainieren und Lahmheiten erkennen können und auch ein bisschen mit dem Hirn des Pferdes arbeiten können. Und wer dann Fütterungsberater werden will, dieses Jahr hast du schon angefangen, nächstes Jahr machst du bestimmt wieder eine Meisterklasse.
Nächstes Jahr machen wir eine internationale Meisterklasse tatsächlich, auf Englisch wahrscheinlich.
Ja.
Aber vielleicht machen wir auch zwei, mal gucken. Also wir schauen das mal. Wir werden das im August eines jeden Jahres entscheiden, wir das immer.
Ja, wir lassen jetzt mal den ersten Durchlauf starten und ich habe so viele internationale Referenten. Ich bin mit Framing beschäftigt. Ich mache das dieses Jahr und nächstes Jahr nicht. Ich lasse die einmal durchlaufen, lerne was davon und mache es dann beim nächsten Mal nochmal. Aber wir sind auch international. Wir haben Leute aus den USA, aus Schweden, aus allen Ländern dabei.
Man kann auch so viel voneinander lernen. Man kann so viel voneinander lernen. Es ist so spannend. Und man hat so viele neue Eindrücke, kriegt man einfach mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Was machen andere? Warum machen die das so? Was haben die für einen Kontext dahinter? Und
Weißt du, wir haben immer diese Nebenbei-Meetings hier irgendwie bei uns im Haus. Jetzt haben wir eben die Emma gerade aus den USA da und dann ist eine Schülerin von mir hier, die ist Hufspezialistin. Die ist und die Mädels stehen hier gerade den ganzen Tag draußen und beurteilen Hufe. Es ist total spannend.
Fantastisch.
Und dann war am Wochenende die Frauke, unsere Biopsychologin hier und hat einfach einen Kaffee und eine Wurst mit uns gegessen. Und dann gibt's so diese schönen Meetings am Feuerplatz und das ist das, was ich so mag, wenn wir in den Austausch gehen können und sagen können, Mann, erzähl doch mal, was hast du so gemacht letztes Wochenende? Dann wird's irgendwie richtig cool. Ja, ja, in diesem Sinne.
Sehr cool.
Gut Ritt, würde ich sagen.
Ja, gut Ritt, gut Fahr und so weiter. Ne? Und,
danke für heute und wir sehen uns.
Wir sehen uns. Habt alle einen schönen Resttag.
Habt alle einen schönen Resttag und viel Spaß beim Reiten. Tschüss.
Danke. Tschüss.